FSK 93 mit der Sendung Die Explosion des globalen Antisemitismus, die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Die Ankündigung im Transmitter stellte die Frage, wie es so etwas geben konnte, wie ein Antizionismus vor der Neugründung von Israel. Wieso konnte der Judenhass auch im Mittleren Osten und im Fernen Osten oder im islamischen Raum überhaupt entstehen? Hierbei müssen wir nun doch mal wissenschaftlich werden und ein paar Merkmale, idealtypisch, einen schönen Gruß von Max Weber, hervorheben und vorab die Bemerkung von Marianne Weber zitieren, die Aussagen von Weber zusammenstellt. Ich werde das Folgende im Folgenden verwenden, in dem Sinne des Begriffs der Konstellation bei Adorno, der dies auch mit dem Komponieren verglich, wie ich das schon vorher des Öfteren gesagt habe. Aber nun Marianne Weber. Der Idealtypus ist keine Darstellung des Wirklichen, aber er will die Darstellung anschaulicher Ausdrucksmittel geben. Er ist keine Hypothese, aber er will der Hypothesenbildung die Richtung weisen. Er ist nicht die historische Wirklichkeit, auch kein Schema, in das sie eingeordnet werden soll, sondern ein Grenzbegriff, an dem die Wirklichkeit zur Verdeutlichung bestimmter, bedeutsamer Bestandteile ihres Gehalts gemessen, mit denen sie verglichen wird. Idealtypen sind also im Unterschied von Gattungsbegriffen Erkenntnismittel, nicht Erkenntnisziele. Und weil der ewig fortschreitende Fluss der Kultur den ewig jugendlichen historischen Disziplinen stets neue Problemstellungen zuführt, so müssen immer wieder neue Idealtypen gebildet und die vorhandenen immer aufs Neue korrigiert werden. Die historische Erkenntnis bleibt notwendig im steten Fluss. Deshalb ist ihre endgültige Gliederung in ein geschlossenes System von Begriffen, aus denen die Wirklichkeit abgeleitet werden soll, sinnlos. Und Weber selbst über den Idealtypus, er wird gewonnen durch einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch Zusammenschluss einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht, vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankenbilde. In seiner begrifflichen Reinheit ist dieses Gedankenbild nirgends in der Wirklichkeit empirisch vorfindbar. Es ist eine Utopie und für die historische Arbeit erwächst die Aufgabe, in jedem einzelnen Falle festzustellen, wie nahe oder wie fern die Wirklichkeit jenem Idealbilde steht. Inwieweit also der ökonomische Charakter der Verhältnisse einer bestimmten Stadt als stadtwirtschaftlich im begrifflichen Sinne anzusprechen ist. Das ist aus der Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis. Es soll ja gehen um den islamischen Antisemitismus und das ist gar nicht so einfach. Wir müssen da also einige Typisierungen machen, mit denen wir dann das historische sozusagen umstellen, nicht so wie Planeten um die Sonne kreisen und immer von einem anderen Gesichtspunkt das dann immer wieder betrachten. Das ist das, was Adorno mit Konstellation ja meinte. Und es auch mit der Kompositionstechnik Webers verglich. Ja, die Verleugnung ist nicht weniger stark wie die Leugnung linken Antisemitismus, den wir ja in seiner Genesis seit dem 18. Jahrhundert aufgewiesen haben und der von islamischem Antisemitismus ja auch höchst motiviert worden ist. Bis zu höchstrichterlichen Urteilen haben wir ja schon Antisemitismus, man schämt sich es so zu nennen, Theorien, vernommen, nachdem derjenige ein gar glühender statt eiskalter Antisemit sein kann, der mit dem Nationalsozialismus sich identifiziert, was heute nur noch die braunsten der Vollpfosten tun würden, aber nicht Otto-Normal-Antisemit. Und die wohl auch nur, wenn sie nicht hinreichend Angst vor der Justiz haben. Nun, ist es ja nun in den letzten beiden Jahrzehnten zu einer Menge von Studien gekommen, die zeigen, dass auch der islamische Antisemitismus etwa seit 1937 sogar direkt vom Nationalsozialismus bestimmt wurde, sodass manche auch eine Export- oder Importthese, je nach Richtung, vertreten. Über den politischen Islam kommt der Nationalsozialismus zu uns zurück und macht sich auch in der ganzen Welt breit. Und die Herkunft ist dann sogar geeignet als billigste, dümmste Propagandalüge. Da wir die Ideologeme von Arabern haben, können wir keine Antisemiten sein, heißt es. Denn das sind ja auch Semiten, denkt es in so manchen Antisemiten. Und schon zeigt sich eine doppelte Dämlichkeit. Erstens, Semit ist ein Begriff ohne Bedeutung, wenn er auf Juden und Araber angewandt wird. Und obendrein ist so eine Verwendung des Wortes Rassismus pur. Und zweitens hat der Begriff Antisemitismus noch nie eine andere Extension als die Juden gehabt. Nun hat ein großer Teil der 14 Jahrhunderte, in denen Araber und Juden sich begegnen, waren sie nicht wirklich antisemitisch im Sinne, wie der Judenhass sich in Europa entwickelte. Das liegt auch daran, dass die Evangelien zumindest in der Erziehung keine Rolle spielten. Und vor allem spielt Jesus zwar eine große Rolle, sogar mehr als Mohammed, als Prophet allerdings nur, aber eben nicht wie bei den Christen als Gottessohn. Da fällt dann der Mythos vom Gottesmord weg, Hostienschändung und dergleichen fällt auch flach. Insbesondere wird über die Vorstellung von Gottesmord gelacht. Und anders als Jesus und seine Anhänger waren die Anhänger von Mohammed und seinen Angeführten auch keine Juden und es bedurfte theologisch keiner Distanzierung vom Judentum, um die eigene Identität herauszustellen. Und der Koran wird anders als die zum Alten Testament umgedeutete jüdische Lehre nicht als dessen Erfüllung gedeutet. Die jüdische Führung geriet anders in Konflikt mit der der Christen als mit der der Muslime. Jesus wurde an die Latten genagelt, während Mohammed schon zu Lebzeiten Oberhaupt eines Staates wurde, wie auch einer religiösen Gemeinschaft. Der Kampf mit den jüdischen Stämmen Medinas endete mit der Niederlage und Vernichtung der Juden und damit war weitgehend der Konflikt beigelegt. Mohammed wollte ja weder Messias noch Gottes Sohn sein, nur ein weiterer Apostel Gottes. Und der Widerstand gegen sein Apostolat war ja nun jüdischerseits nicht so heftig wie die gegen die Ansprüche der Christen. So wie in den heutigen Tagen, nach Auschwitz, von jüdisch-christlicher Tradition die Rede ist, ist von jüdisch-muslimischer Tradition im Grunde nicht die Rede, außer vielleicht auf die Vergangenheit bezogen, als Juden unter islamischer Herrschaft lebten. Und die Nähe von Judentum und Islam, ein guter Teil der Ethik der Muslime, stammt ja aus dem Talmud, aus dem ja im Koran auch mal zitiert wird, ist auch größer als zwischen Christentum und Islam. Die Überlieferung in Hinsicht auf die Ursprünge der Judenfeindschaft in islamischen Gesellschaften liegen im Frühislam. Die Ordnung der Suren ist, wie Mensch vernimmt, nicht chronologisch, sondern nach der Textlänge gestaltet, so dass die zeitliche Reihenfolge der durch eine Menge von Leuten überlieferten Aussagen Mohammeds der Interpretation und Kontextualisierung bedarf, was seriöse Forschung ja auch tut. Ob die Suren judenfreundlich oder feindlich sind, hängt ab von den Erfahrungen des Propheten. Etwa die Sure 5, Vers 44, in der die Tora erwähnt wird. Siehe, hinabgesandt haben wir die Tora, in der sich eine Leitung und Licht befinden. Und die Sure 7, Vers 137 lobt, und zum Erbe gaben wir dem Volk, das für schwach erachtet war, den Osten und Westen der Erde, die wir gesegnet hatten, und erfüllt war das schöne Wort deines Herrn an den Kindern Israels, darum, dass sie standhaft geblieben. Aber der islamische Antijudaismus manifestiert sich häufiger, wenn etwa die Sure 3, Vers 112 aussagt, mit Schmach werden sie geschlagen, wo immer sie getroffen werden. Oder in der Sure 7, Vers 167, ist davon die Rede, man werde bis zum Tag der Auferstehung Bedrücker entsenden, die sie mit schlimmer Pein plagen sollten. Oder gar Sure 9, Vers 30, Allah, schlag sie tot! Und Sure 5, Vers 60, und verwandelt hat er einige von ihnen zu Affen und Schweinen. Und dann selbe Sure, Vers 82, wahrlich, du wirst finden, dass unter allen Menschen die Juden und die, welche Allah Götter zur Seite stellen, den Gläubigen am meisten Feind sind. Zitiert nach einer Übersetzung von Max Henning. Es gibt Interpreten, die diese Textstellen gern neu gedeutet wissen wollen, weil sie wie Misri Haddad für antisemitischen Müll halten. Die Ambivalenz des Judenbilds hängt mit den überlieferten Lebenserfahrungen Mohammeds zusammen. In der Mekka-Zeit ab 610 galt er noch als Bewunderer jüdischer Tradition. Analphabet war er ja dann wohl auch nicht? Das konnte er nur gelesen haben. Aber ein Monotheismus hatte im Kontext von viel Götterei keinen Erfolg, so dass er 622 nach Medina, das damals Yathrib hieß, zog, wo circa 10.000 Juden lebten. Die Stämme Kureiza, Nadir und Quainukia. Dort kam der Monotheismus besser an. Allerdings waren die Hoffnungen, dass die Juden zum Islam konvertieren und behilflich bei der Bekehrung der Heiden sein würden, illusorisch. Jedenfalls bei den strenggläubigen Juden, die skeptisch und herablassend waren und die muslimischen Gläubigen verunsicherten. Alsbald kippte die Sympathie um in Feindschaft, in einer Weise, die an Luther gemahnt. Der Stamm Kureiza wurde 624 vertrieben, 625 musste der Stamm der Nadir Medina verlassen und 628 gab es ekelhafte sadistische Aktionen gegen den verbliebenen Stamm, den Johann Buhmann folgendermaßen berichtet. Mohammed ging auf den Markt von Medina und ließ dort Gräber ausgraben. Dann wurden die Juden zu ihm geführt und bei den Gräbern enthauptet. Insgesamt 600 bis 900 Männer. Die Hinrichtung dauerte den ganzen Tag über. Ungeachtet ihres schweren Schicksals sind die Juden ihrem Glauben treu geblieben. Nur 4 haben ihr Leben durch Übertritt zum Islam gerettet. Frauen und Kinder wurden zum größten Teil in Medina versteigert. Ja, den Sklavenhandel hatten sie ja natürlich auch. Nachdem in Medina strategisch die Gebetsrichtung nach Jerusalem eingeführt worden war, grenzte die nun eigenständige Religion sich auch dadurch ab, dass die Gebetsrichtung nun Mekka wurde und der Gebetstag vom Sabbat auf den Freitag geändert wurde. Nun wurden die Juden nicht mehr Bani Israel, sondern als Yahud bezeichnet und sie wurden nicht mehr nur bezichtigt, die heilige Lehre verfälscht zu haben, sondern sie galten als von Allah verfluchtes Volk, von denen die Gläubigen sich fernzuhalten hätten. Nun wurde auch 629 der Siegeszug fortgesetzt. In der Schlacht von Chalbar, eine Oase nördlich von Medina, wurde erstmals ein Gebiet unter ihre Herrschaft gebracht. Mehr als 1000 Krieger, davon 300 Reiter, griffen an und 900 Juden wurden umgebracht. Die überlebenden Juden kapitulierten und durften unter der Bedingung bleiben, dass sie die Hälfte der landwirtschaftlichen Erträge abgaben. Dieser Pakt der Dämmer, so nennt man das dann, war der Präzedenzfall für die Verträge, die die muslimischen Eroberer auch mit Christen dann abschlossen. Die Dämmer wurden geduldet, solange sie sich von den Muslimen demütigen ließen, unter anderem eine Kopfsteuer zahlten, demütige Kleidung tragen und statt auf Pferden durften sie nur Esel reiten. Sie durften keine muslimische Schulen besuchen. Verbrechen an Juden wurden nur mit halben Strafen bedacht. Verglichen mit den Christen gewährten die Muslime dann durchaus mehr Toleranz und Rechtsschutz, aber es war eben halt nur Toleranz. Also bloße Duldung. Das viel und falsch besungene goldene Zeitalter war es nicht. Die Juden wurden systematisch unterdrückt, gedemütigt und teilweise wurden sie Opfer von Pogromen und Massenmord. Anders als bei den Christen gab es keine Furcht vor Juden, sondern sie wurden mit Attributen der Demütigung und Unterordnung versehen. George Ben Susan, Die Juden der arabischen Welt, ein gerade vor kurzem erschienenes Buch, beschreibt die Juden als Wesen der Angst und belegt das in einer Fußnote. Der Jude hat jeden Tag Angst, denn er kann jeden Moment anhand verschiedener Vorwände willkürlich verhaftet, eingesperrt, geschlagen, tödlich verletzt, verstümmelt etc. werden, insbesondere auf die Anklage hin, den Kopf erhoben, einen Muslim unverschämt angesehen etc. zu haben, ganz zu schweigen von den schweren Anklagen der Blasphemie gegenüber dem Propheten und seinen Gefährten und der Verletzung des Pakts der Dämmer, der allein ihm Leben und Schutz als Gegenleistung für seine Unterwerfung und Demütigung gewährt. Diese Demütigung ist sein Schicksal, denn Allah selbst hat sie verfügt. Also im Koran 10, 29, da es sich um einen göttlichen Erlass handelt, agiert ein Muslim jedes Mal, wenn er die Hand gegen einen Juden erhebt, aus Frömmigkeit. Denn der Jude hat die schlechte Angewohnheit, seinen Status zu vergessen und sich dadurch gegen Gott zu erheben. Es ist folglich notwendig, ihn immer daran zu erinnern, indem man ihn einem ständigen Zustand der Angst, aber ohne sichtlichen Grund. Man wirft Steine auf ihn, man erhebt die Hand, wenn er vorübergeht, man schaut ihn mit drohendem Blick an, etc. Diese Akte der Frömmigkeit sind übrigens eine Form der Imitatio Dei, also Nachahmung Gottes, da ja Allah selbst gesagt hat, dass er in die Herzen der Ungläubigen Schrecken einjagen wolle. Also Koran 8, 12. Das ist aus einem Gespräch des Autoren mit Said Galab. Die Juden werden mit einem femininen Bild assoziiert, was ein Licht auf die heutige Zeit wirft. Und auch antifeministische Züge der Religion des Friedens haben hier Vorläufer. Dazu gehört auch ein Kopftuchverbot, der den jüdischen Frauen verbietet, sich zu verschleiern, was Adonis, ein syrischer Autor, beschreibt. Folgendermaßen, der Islam islamierte das Weibliche. Er verzerrte dessen Wesen, indem er zu einem Eigentum oder zu einem Besitzobjekt erklärte. Die Frau gehört sich nicht mehr selbst. Sie wurde zum Objekt des Mannes. Der Islam hat die Frau als solche getötet. Es gibt keine Frau mehr, nur noch ein Geschlechtsorgan oder ein Gespenst, das die Frau heißt. Naja, daher kommt wohl auch dieser Spruch, nicht alles Fotzen außer Mutti. Diese Sendereihe begann in dem Jahr, als arabische Jugendliche, es war Sommer 2014, skandierten: Jude, Jude, feige Schwein, komm heraus und kämpf allein. Man erinnerte sich. Ich habe das ja auch im Originalton damals gesendet. Das revitalisiert diese Sachverhalte, die so Kennzeichen muslimischer Judenfeindschaft geblieben sind. In der Zeit nach der Eroberung der Oase spielte das nur noch eine gewohnheitsmäßige Rolle. Gewalt wurde nun gegen die Christen ausgeübt, vor allem wegen der Kreuzzüge, während die jüdische Präsenz kein akutes Problem war. Als aber den Juden eine Heimstätte versprochen wurde, geht dann jetzt ins 20. Jahrhundert, in der diese Demütigung aufhören sollte, änderte sich das im arabischen Raum und auch im fernen Osten. Und bis heute ist es ja nun so, dass der Grund des Konflikts im Mittleren Osten, ich gebrauche da lieber die englische Bezeichnung Middle East als Nahe Osten, keinesfalls in der sogenannten Besatzung liegt oder was Zyniker Landraub nennen, sondern dass sich die muslimischen Antisemiten sich gedemütigt fühlen, wenn sie keine Juden demütigen können. Da ist der Ursprung des Nahostkonflikts auch. Der Islamist Erdogan hält sich ja dann an die Kurden. Und neben den Kurden sind ja auch die Frauen mehr Objekt. Der Phallozentrismus ist von Anfang an beim Neurotiker und Feminiphoben Mohammed angelegt. Dass Juden und Kurden in Frankfurt gemeinsam demonstrierten und auch Israel Kurden unterstützt, ist nicht strategisch, sondern liegt in diesen objektiven Gemeinsamkeiten. Die jüngst erschienene Übersetzung von Ben Susan, Die Juden in der arabischen Welt, und gut ergänzend Nathan Weinstock, Das zerrissene Band, und auch neben seinen anderen Büchern Matthias Künzel, Nazis und der Nahe Osten, wie der islamische Antisemitismus entstand, die die Problematik gut auf den Begriff bringen und sich wechselseitig ergänzen werden, auch durch Malmann Küppers Halbmond und Hakenkreuz, Das dritte Reich, die Araber und Palästina. Der Hörer möge auch auf YouTube das Video gleichen Titels mal angucken. Da kann man dann schon mal das in Kurzfassung sehen, nicht? Halbmond und Hakenkreuz. Wenn man da sucht, findet man es. Und wer meint, nach der Darstellung des Antijudaismus, der Antisemitismus könne doch nicht noch schlimmer sein, wird eines Besseren belehrt. Denn wir kommen zu einem zweiten Element im islamischen Antisemitismus, dem europäischen Antisemitismus. Die Bezeichnung Antisemitismus, die eine bestimmte Form der Judenfeindschaft bezeichnet, gaben sich die Antisemiten in den 60er, 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. so wenig Sand in einer Sandtorte ist, so wenig sind Semiten damit gemeint, so dass die vollendete Idiotie zu meinen, Araber können keine Antisemiten sein, weil sie Semiten sind. Ein Wort Semite, das schon ist ja ohnehin schon Indikator genug für Rassismus. Im christlichen Antijudaismus war lange Zeit Konsens, dass ein Jude, der zum Christentum konvertiert, überleben kann. Was allerdings dann schon die Verfolgung der sogenannten Maran, also schon durch die Verfolgung der sogenannten Maran, der spanischen und weniger stark bei den portugiesischen Conversos, durchbrochen wurde. Obwohl christlich getauft, gerieten sie in Verdacht, in Wahrheit jüdische Riten weiterhin zu pflügen, weil sie ja nicht anders können, wegen ihrer Rasse. Rassismus war ein Bastard der Eroberung der neuen Welt, wo die Möglichkeit und Wirklichkeit, sich mit anderen Ethnien zu paaren, gerade neu bestand und war im Grunde ein Ausdruck der Mischung, die die Rassisten, das gilt auch noch für den Führer Adolf und seine Angeführten, der von deutscher Rasse zu sprechen im NS-Sprachgebrauch verbieten ließ. Nicht? Rasse müssen die Deutschen erst werden, meinte Hitler. Nebenbei ist noch auf einen Vorläufer des arabischen Antisemitismus hinzuweisen, der sich aus dem europäischen Antisemitismus ergab. Ich hatte das schon häufiger erwähnt, die Damaskus-Affäre. Ein Bedarf an Verschwörung gab es da schon. Der Oman-Nationalismus hatte seine Beschränkungen und genau diese Grenzen bedingten den Bedarf nach Verschwörungstheorien und verschwörungstheoretischer Deutung der Welt, sodass das bis heute fester Bestandteil des Geschichtsbildes geblieben ist. Auch bedingten die Wirtschaftskrisen der 20er Jahre die arabischen Verhältnisse, weil auch die arabische Welt in das globale Gefüge des Kapitals eingebunden war. Auch hier hatte der Antisemitismus die Funktion, wie in Europa, ein Erklärungsmodell für sämtliche negativen Aspekte der Modernisierungsprozesse zu bieten. Und das hatte auch vorher schon eine vorbereitende Tradition. Eine der Anlässe war die bekannte Damaskus-Affäre. Ich wiederhole nochmal, was ich damals gesagt habe. Der Abt des Franziskanerklosters in Damaskus wurde im Februar 1840 als vermisst gemeldet und die jüdische Bevölkerung des Mordes bezichtigt, da sie angeblich das Blut für die Feier des Pesachfestes benötigten. Vorwürfe, die aus dem europäischen Mittelalter uns bekannt sind. Jedenfalls wurde in den Folgetagen von Christen und Muslimen die jüdischen Viertel geplündert und einige angeblich verdächtige Juden ermordet. Aber das ist mehr ein Moment von Antijudaismus. Der spielt aber auch weiterhin hinein in den Antisemitismus. Mit dem modernen Antisemitismus werden zwar weiterhin alte Stereotypen weiterhin gepflegt, wie man das an August Rohlings, der Talmud-Jude, sieht, der ja bis in die 30er, 40er Jahre hinein hohe Auflagen hatte. Aber nun wird der Antisemitismus zu einem Ticket, das auch manchmal für anderes, das für Böses gehalten wird, verwendet wird, weil ja alles Böse jüdisch sei, nicht? Also was ist dann alles jüdisch? Kommunismus, die Banken, die Wall Street, die Lügenpresse, ja, so wird das heute genannt. Der bedienten sie sich allerdings immer, wenn sie religiöse Diskriminierung abschütteln wollten und die Judenfrage zur sozialpolitischen Frage erklärten. Ob Wilhelm Maar, ob Otto Glagau, die über jüdische Gründer und Banker zeterten und die Mehrheit der Christlichen dann suggerierten, weil sie böse sind, sie seien Juden. Die Juden wurden dann dem antisemitischen Erklärbär zum Schlüssel alles am Kapitalismus, was er nicht begriff, also als jüdische Machenschaft zu denunzieren. Im arabischen Raum verschmolzen, worauf es hier ankommt, der frühislamische Antijudaismus mit dem modernen Antisemitismus. Die Judenfeindschaft war so lange nicht im engeren Sinne antisemitisch, als die Araber den Nationalismus und Antisemitismus Europas übernahm. Sayed Qutb, der aus einer säkular-nationalistischen Familie stammte, wurde für den Islamfaschismus oder Islamismus, Dschihadismus, wie man das nennen will, ein Vorbild. Diese Islamisten kannten natürlich Qutb, der 1906 geboren wurde, besser als den Korantext. Seine Schriften sind das, für den Islamismus, was für den Kommunisten das kommunistische Manifest war. Aber sozialisiert wurde der vornehmlich in der Zeit, die mit dem Ersten Weltkrieg im Ende des Osmanischen Reichs endete, wo viele der heutigen fortwährenden Probleme entstanden. So wurden ja auch die Kurden, also 1918, nicht, also auf vier Staaten aufgeteilt, Iran, Irak, Türkei und Syrien, nicht, im berühmten Vertrag von Lausanne. Der Geist der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ging so denn ein in den Anfang der 50er Jahre veröffentlichten Essay »Unser Kampf mit den Juden«, der ein Schlüsseltext für den heutigen islamischen Antisemitismus wurde. Ich zitiere das nach Roland Nettler. Übersetzt wurde das allerdings von Matthias Künzel und wird in seinem Buch auch zitiert. Seit dem ersten Tag ihrer Existenz verschworen sich die Juden gegen die muslimische Gemeinschaft. Der erbitterte Krieg, den die Juden gegen den Islam anzettelten, ist ein Krieg, der in beinahe 14 Jahrzehnten nicht für einen einzigen Moment unterbrochen. Er setzt sich gewalttätig fort und wird auf diese Weise weitergehen, weil die Juden erst mit der Zerstörung des Islam sein werden. Hier finden wir das, was wir von den Deutschen kennen: die Verkehrung von Tätern und Opfern. Die Muslime werden als die Angegriffenen dargestellt. Das spiegelt sich in Hinsicht auf Israel ja auch jeden Tag in der Qualitätspresse in Europa. Das findet man also wirklich in fast jeder billigen Zeitschrift. Da haben die Islamisten von Adolf und Co. gelernt. Schon Hitler hatte seine eigenen Vernichtungswünsche auf die Juden projiziert, um diese zu legitimieren. Bei Qutb ist es ja so, dass das antijudaistische Weltbild gänzlich durch ein rassifiziertes ersetzt wurde, was dem Schicksal des christlichen Antijudaismus, also jedenfalls analogisch, entspricht. Die Juden werden zu einem seit Urzeiten unveränderten und unveränderlichen Gesamtkollektiv umgedeutet. Und so ist es dann so, dass wir die Juden in Medina Mohammed irritierten, so stellen die Juden die Glaubensstärke der Muslime, also im 20. Jahrhundert, auf den Prüfstand. Die Propagandisten der Moderne, Qutb denkt an, Karl Marx, ja, und ja, Sigmund Freud und Emil Durkheim, nicht? Die werden als Widersacher entdeckt. Es sei da mal der Qutb zitiert: Hinter der Doktrin des atheistischen Materialismus steckte ein Jude. und hinter Doktrin der animalischen Sexualität steckte ein Jude. Und hinter der Zerstörung der Familie und der Erschütterung der heiligen gesellschaftlichen Beziehung steckt ebenfalls ein Jude. Also das ist also wirklich Marx, Freud und Durkheim gemeint. Reiner Antisemitismus, der die unbegriffenen Züge des modernen Kapitalismus auf den Juden projiziert. Und der Jude ist dann, wie in dem Lied, mit dem wir die Sendung meistens einleiten, haben wir heute auch getan, an allem schuld, oder wie Kutub sagt, wer immer diese Gemeinschaft, mit dieser Gemeinschaft ist also diese Umma gemeint, nicht die Gemeinschaft aller Muslime, das ist natürlich auch eine vorgestellte Gemeinschaft wie Nation und so etwas, aber denen ist natürlich etwas mehr gemein. Nicht? Also was immer diese Gemeinschaft von ihrer Religion wegführt, kann nur ein jüdischer Agent sein. Die Juden haben Männer und Mächte in die islamische Welt einsickern lassen. Eine Armee von, ja, was denn? Professoren, Philosophen, Promovierten und Forschern, manchmal auch Autoren, Poeten, Wissenschaftlern und Journalisten, die muslimische Namen haben, weil sie muslimischer Abstammung sind. Einige von ihnen haben den Rang einer muslimischen religiösen Autorität. Das ist ja auch noch bis heute so, dass die liberalen Muslime ja nicht sehr hoch angesehen sind, nicht? Es gibt ja hier in Berlin, gibt es ja sogar eine liberale Moschee, geführt von etwas, was es ja nicht gibt, also von einer Frau. Diese Ideologeme sind des Geistes, den auch der Nationalsozialist eingeatmet hat. Teils sicher sogar authentische Nazi-Ideologie, teils von den Islamisten selber erfunden. Aber wir müssen ja nun auch erkennen, dass es eine vehemente, auf den islamischen Bereich abzielende deutsche Propaganda gab, die über einen Radiosender, also Zesen ist gemeint, irgendwann in der Nähe von Berlin, lief. Dass nun ein krasser Antizionismus vor dem revitalisierten Staat Israel entstand, hängt vor allem mit dem Brüchigwerden der Themitude oder des Demitums, wenn man es aufs Deutsche versucht zu übersetzen. Also das gedemütigt fühlen durch das nicht mehr demütigen dürfen von Juden. Damit hängt das jetzt nun eng zusammen. Nicht? Also das kann man sich so merken, das gedemütigt fühlen durch das nicht mehr demütigen dürfen von Juden. Das ist das Hauptmotiv des arabischen oder des muslimischen Antisemitismus. Damit die Muslime nicht mehr Juden bedrängen, verfolgen, gar umbringen dürfen, führte das ja zum Vorschlag, die Bevölkerung in Palästina da voneinander zu trennen. Na, wie ging das vor sich? Dies war ein Vorschlag von Lord William Robert Peels. Also der bestand darin, Palästina in einen kleinen jüdischen und größeren arabischen Staat aufzuteilen, während Jerusalem unter internationaler Verwaltung bleiben sollte. Da kann man sich ja jetzt nun fragen, ja, wer stimmte dem zu. Die Juden, wenn sie so wenig kriegen, naja. Die Muslime, die 80% kriegen, naja. Also das ist jedenfalls der historische, also der historisch erste Teilungsplan für Palästina. Heute reden wir ja von einem anderen Teilungsplan, nicht den von 48. Obwohl Israel nur 20% des Territoriums ausmacht, war die Mehrheit der zionistischen Bewegung bereit, den Peel-Plan vom Juli 1937 zu akzeptieren. Und viele arabische Regierungen wollten das akzeptieren. Aber was passiert denn da nicht? Ja. In Palästina standen sich allerdings also zwei gegensätzliche Clans gegenüber. Eine davon, also die Shashibis, machten kein Hehl aus ihrer moderaten Haltung, die sich in der National Defense Party, die sie gegründet hatten, auch niederschlug. Joshua Porat, The Palestinian Arab National Movement von 1977, beschreibt das folgendermaßen. Sie hatten sogar Versammlungen organisiert und andere Mittel der Propaganda genutzt, um die öffentliche Meinung für dieses Prinzip zu gewinnen. Diese positive Haltung setzte sich auch unmittelbar nach der Veröffentlichung des Berichts der Peel-Kommission fort. Zwei Führer dieser Partei, also Raghib al-Nashibi und Kokub Farai, erklärten dem High Commissioner unter vier Augen, dass sie das Grundprinzip der Teilung unterstützen. Diese Übersetzung findet sich auch bei Matthias Künzel. Den benutze ich immer gern, weil er immer die guten Sachen auch hat. Und dann auch noch in Übersetzung, das ist nämlich schön. Aber die Nashibis ernteten massiven Druck. Nahestehende Führer wurden überfallen und getötet. Da kommen wir jetzt zu einem anderen Clan. Die Husseinis. Nicht? Da kennen wir ja auch so einige, nicht? Bis hin zu Arafat und Konsorten. Dass der dann später mit Himmler und Hitler gut zusammenarbeitende Mufti von Jerusalem, den jeder Nazi-Deutsche kannte und der dafür sorgte, dass viele Juden, die mühsam versucht wurden, das Leben zu retten, dann doch ermordet wurden. Wir erinnern uns, dass Netanyahu dies meinte, aber ein bisschen übertrieben auf den Punkt brachte, sodass es dann nicht mehr ganz stimmte. Aber vom Ansatz her hatte er natürlich recht, nicht? Dass also Amin al-Husseini da ein gemeines Aas war, dass da also viele Juden ermorden ließ, die sogar die Nazis hätten gegen Tausch natürlich wollten laufen lassen, also nach Palästina eben. Da kommen wir dann auch zu einer Sache, die bei den Antizionisten, also den neuen Antisemiten, auch eine große Rolle spielte, wenn sie wenn sie Juden denunzieren wollten. Amin al-Husseini, der wird auch manchmal Hatsch Amin al-Husseini genannt, weil er diese berühmte Pilgerfahrt nach Mekka gemacht hat, nicht? Dann darf man sich Hatsch nennen. Amin al-Husseini war gegen das Haawara-Abkommen, also das Abkommen der Übertragung, also des Transfers, nicht? Es sollte die Immigration deutscher Juden nach Palästina erleichtern und gleichzeitig den deutschen Export fördern, als Gegenmaßnahme zum Anti-Nazi-Boykott von 1933, der allerdings auch nicht so erfolgreich war. Da die antizionistische, also antisemitische Propaganda, wie sie von Islamfaschisten gegründete weltweite BDS-Bewegung, also BDS, nicht? Boykott, Divestment, Sanctions, nicht? Also Boykott, Investitionen rausziehen, nicht? Und Sanktionen, so etwas wie das Haawara-Abkommen zynisch als Kooperation von Juden mit den Nazis abtut, sei nochmal gesagt, was der Inhalt war. Das Haawara-Abkommen erlaubt das den Betroffenen, also den Juden, einen Teil ihres Vermögens nach Palästina zu transferieren, das er sonst ja fast ganz verloren ging, wenn sie flüchteten. Eine Summe, die ein bestimmter Prozentsatz des zu übertragenden Vermögens ausmachte, wurde im Rahmen der Reichsfluchtsteuer vom deutschen Fiskus einbehalten. Anfangs betrug dieser Steuersatz 25% und wurde im Zuge der verstärkten staatlich gelenkten Abpressung des Vermögens von Juden sukzessive erhöht. Gegenüber anderen Exilländern erhob der deutsche Fiskus auf Transfers nach Palästina jetzt einen geringeren Satz der Reichsfluchtsteuer. Deutschen Flüchtlingen auf dem Weg nach Palästina knüpfte der Fiskus beim Versuch, zumindest Teile ihres Vermögens mitzuretten, weniger Reichsfluchtsteuer ab als ihresgleichen auf der Flucht in andere Exilländer. Jüdische deutsche Auswanderer zahlten in Reichsmark eine Summe auf ein deutsches Konto des Transfer Office ein und beglich parallel den darauf anfallenden Betrag an Reichsfluchtsteuer auf ein Konto des Fiskus. Wir sehen, dass das keinesfalls ein Einverständnis mit den Nazis oder eine freiwillige Zusammenarbeit war, sondern Menschenleben retten sollte. Das müssen sich also diese Antizionisten, die da von Zusammenarbeit und von Nazis und Zionisten oder die Identifikation von Nazis und Zionisten immer behaupten, nicht? Mal das müssen sie sich dann doch mal hinter die Ohren schreiben. Der Mufti lehnte, wie wir gesehen haben, nicht nur den Teilungsplan ab und das Abkommen, sondern alle seine Gegner mussten um ihr Leben bangen. Vor allem sollten keine Juden sich nach Palästina retten. Die London Times vom 14. Juli beschrieb die damalige Stimmung in Palästina. Solange der Mufti von Jerusalem seine gegenwärtig einflussreiche Position beibehält, scheint es keine Chance zu geben, dass ein Befürworter des Teilungsplans seine Stimme erhebt. Soll der Teilungsplan durchgehen, muss die Position des Mufti zwangsläufig eliminiert werden. Jedweder Araber, der einen versöhnenden Schritt unternimmt oder den Teilungsplan nicht als vollständig unmöglich ablehnt, kann damit rechnen, als ein Verräter gebrandmarkt und dem Terror ausgesetzt zu werden. Sowohl aus arabischer wie auch aus jüdischer Sicht ist klar, dass des Muftis Verbleib jedwede wohlwollende Prüfung des Peel-Berichts verhindert. Bernhard Josef wurde in einem Brief an Chaim Weizmann, dem Präsidenten der Zionistischen Weltorganisation, deutlich, dass ein arabischer Prominenter nach dem anderen, der dem Islamfaschisten widersprach, kaltblütig von dessen terroristischen Gangstern ermordet wurde. Die arabische Community lebte in ständiger Angst vor diesen Terroristen. Sollte der Teilungsplan, also eine friedliche Lösung, realisiert werden können, so hätte Amin al-Husseini seines Amtes enthoben werden müssen. Am 17. Juli sollte der Mufti festgenommen werden und nach Haifa gebracht werden und in die Nähe von Madagaskar auf die Seychellen deportiert werden. Leider wurde aber der Mufti vorab gewarnt und betrat das Hauptquartier durch einen Hintereingang, von dem die britische Polizei nichts gewusst haben will. Er versteckt sich im Moscheebezirk des Tempelbergs. Jedenfalls wurde die Realisierung des Peel-Plans erfolgreich verhindert. Das ist ja nicht das Letzte, was die Palästinenser so verhindert haben. Sie haben ja alles verbockt, was ihnen ein autonomes Leben bringen hätte können. Jedenfalls wurde die Realisierung also des Peel-Plans erfolgreich verhindert. Und es begann auch die Zusammenarbeit mit der deutschen NS-Führung. Zwei Gesandte des Muftis hatten bereits im Januar Fritz Grobber aufgesucht, den deutschen Botschafter in Bagdad. Der berichtete unter anderem, Araber bereiten diesen Kampf vor. Einzige Großmacht, die an arabischen Sieg über Juden Palästinas interessant sein und zu der Araber volles Vertrauen hätten, sei Deutschland. Oberster arabischer Rat rechne daher auf deutsche Hilfe. Mit dem Peel-Plan änderte sich nun die Situation. Einen jüdischen Staat wollten die Deutschen auf keinen Fall akzeptieren, sondern das Arabertum, wie es hieß, stärken. Ein Runderlass vom 22. Juli 1937 des Auswärtigen Amts bekundete ein erhebliches Interesse an der Entwicklung in Palästina. Das ist jetzt Zitat. Wie weit die Deutschen den Aufstand, der im April begann, unterstützte, ist nur wenig belegbar, weil 1945 ein großer Teil der Akten vernichtet wurden. So viel kann Mensch aber sagen, dass die Nazis in der 1928 von Hassan Abana gegründeten Muslimbrüderschaft einen bevorzugten Bündnispartner sahen. War kein Zitat, es war eine Paraphrase. Abana hatte 1927 schon Verbindungen zu Amin el-Husseini geknüpft. Die Muslimbrüder riefen 1936 zum Boykott der Geschäfte ägyptischer Juden auf. Der Narzissmus hatte Einfluss auf die Entwicklung der Muslimbrüderschaften. Durch die Palästina-Kampagnen konnten sie zwischen 1936 und 1938 ihre Mitgliederzahl von erbärmlichen 800 auf 200.000 erhöhen. Das waren also mehr als 200 Mal so viel. Bis 1945 entwickelte sie sich zur bedeutendsten antisemitischen Massenbewegung. Die Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland kam zufällig kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs an den Tag, als die Nazis in Kairo fluchtartig ihre Wohnung verließen, fielen viele Schriftstücke dem britischen Geheimdienst in die Hände. Unter anderem wurde der Geldtransfer, der von Amin el-Husseini geregelt wurde, offenkundig. Meistens hat er sich das Geld aber auch in seine eigenen Taschen gesteckt, nicht? Und das landete dann in der Schweiz, nicht? Unter anderem wurde der Geldtransfer, der von Amin el-Husseini geregelt wurde, also offenkundig. Matthias Künzel konnte einen 30-Seiten-Bericht einsehen, aus dem auch deutlich wurde, dass die Deutschen, ein gewisser Dr. Walter Uppenkamp, Schulungsleiter der Kairoer NSDAP-Auslandsorganisation, Mitglieder der Muslimbrüder über die Judenfrage unterrichtete. Also mal so richtige Nazi-Schulungen, ne, damit die Muslime da so richtig auf Vordermann gebracht werden. Ernst Engels Notizen über die Vorbereitung von Sprengstoffanlegen in Palästina sagen Folgendes. Das Material wurde jetzt am Vorort von Kairo geliefert. Die letzten 200 Kilo Chlorat wurden nach Helwan geliefert. Anstatt dort den Sprengstoff anzufertigen, rieten wir dazu, dass junge Chemiker für deren Herstellung trainiert und nach Palästina geschickt werden. Mehrere sind bereits unterwegs. Die Ausgaben trugen die Araber. Wir wurden gebeten, regelmäßig bei den Treffen der Muslimbrüderschaft mitzuhelfen. Es wurden also die Muslimbrüder gestützt und es war sehr hilfreich. Sie waren auch hilfreich beim Ermorden von Juden und Arabern, die friedfertig waren gegenüber Juden. Der deutsche Generalkonsul Ferdinand Seiler war einer der Aktivisten gegen Juden und Briten, so dass man ihn zitieren kann hinsichtlich der Verwirklichung des ersten Teilungsplans. Das einzige Mittel hierzu schien und scheint mit in dem Versuch der Araber zu liegen, durch Terror die Juden einzuschüchtern und gleichzeitig auf die Engländer einen Druck auszuüben. Auch nach dem Scheitern des Teilungsplans wurde von den Nazis der Terror geschürt. Warum, erfahren wir vom Leiter des Außenpolitischen Amts der NSDAP. Je länger der Brand in Palästina anhält, umso mehr festigen sich die Widerstände gegen das jüdische Gewaltregime in allen arabischen Staaten und darüber hinaus auch in den anderen muslimischen Ländern. Auch mal wieder eine Täter-Opfer-Verkehrung. Nicht nur die Deutschen, sondern auch Amin al-Husseini legten also Wert darauf, den Antisemitismus zu internationalisieren. Was wir heute vorhatten, einen Antizionismus vor dem Staat Israel zu erklären, haben wir also als Problem erreicht. 1937 ist ein Schlüsseljahr. Am 18. August wurde auf Arabisch ein Text veröffentlicht, Husseinis Islam und Judentum. Die Broschüre sollte den Muslimen und Arabern Klarheit über die Juden verschaffen, wie es im Vorwort hieß, die in Palästina einen Staat schaffen wollen und mithilfe der Briten die Muslime und die Araber vertreiben. Matthias Künzel schreibt dazu in seinem Buch Nazis und der Nahe Osten, wie der islamische Antisemitismus entstand, von dem ich mich viel habe auch anregen lassen. Seit seiner Ernennung zum Mufti von Jerusalem im Mai 1921 zielte die Politik al-Husseinis darauf ab, den begrenzten Territorialkonflikt um palästinensisches Land in einen unbegrenzten Religionskrieg auf Leben und Tod zu verwandeln. Religiöse Mobilisierung, das bedeutete Emotion statt Ratio, Unversöhnlichkeit statt Pragmatismus, Endkampf statt Kompromiss. Zwischen 1922 und 1936 konzentrieren sich seine Kampagnen auf die vermeintlichen Gefahren, die den islamischen Heiligtümern angeblich drohten. Er hob den Tempelberg zum Symbol für den antizionistischen Kampf und erklärte die Verteidigung der Al-Aqsa-Moschee zur religiösen Pflicht. So sollte die religiöse ländliche Bevölkerung, die sich für nationalistische Parolen wenig interessierte, mobilisiert und die Aufmerksamkeit der Muslime in aller Welt auf Jerusalem gerichtet werden. Im Frühjahr 36 entsandte er Propagandisten nach Ägypten, um dortige Akteure für seine Sache zu gewinnen. Den Kernpunkt ihrer Argumentation bildet nach wie vor die angebliche Absicht der Juden, die islamischen heiligen Stätten in Jerusalem zu zerstören. Im Sommer 1937 begann mit der Veröffentlichung von Islam und Judentum eine zweite Stufe in diesem Prozess. Was unterscheidet sie von den vorangegangenen Kampagnen? Erstens, ist hier nicht länger vom palästinensischen Juden, sondern vom globalen Judentum als einem geschlossenen Kollektiv die Rede. Dessen Feindschaft gegenüber dem Islam sei uralt und in den jüdischen Seelen seit der Ankunft Mohammeds verwurzelt. Sie sei als ewige Feindschaft gegenüber den, also ja, die einvermeintliche, sie sei als ewige Feindschaft auch nicht an den Palästina-Konflikt gebunden. Wer denkt, dass dann, wenn das Palästina-Problem gelöst ist oder wenn die Juden in diesem Konflikt besiegt sind, alles gut sein wird, der irrt, heißt es im arabischen Original. Auch dann wird sich an deren Feindschaft gegenüber dem Islam und den Arabern nichts ändern. Allah wird dafür sorgen, die Juden zu demütigen und ihr Rückgrat zu zerschlagen. Zweitens werden hier der Koran und die komplexe Biografie Mohammeds auf ein einziges Thema reduziert, die vermeintliche Feindschaft gegenüber den Juden. Als Beleg werden in Islam und Judentum mehr als ein Dutzend Episoden aus Medina nacherzählt, um den ewig boshaften Charakter der Juden vorzuführen. Deren vermeintliche Versuche, den Propheten zu töten oder die Gläubigen in die Irre zu führen, werden nicht als zeit- und ortsbezogene Episoden behandelt, sondern als Beleg für die Notwendigkeit, den von Mohammed angeblich begonnenen Krieg gegen die Juden hier und heute fortzusetzen. Nicht erst mit Zeit Kutubs, unser Kampf mit den Juden, beginnt also der antizionistische Kampf gegen Juden, sondern sogar weit vor der Flucht und Vertreibung der Palästinenser und gleichzeitig Flucht der Juden aus arabischen Ländern. Schon im Sommer 1937 war die Befürchtung, man könne sich auf einen Zwei-Staaten-Kompromiss einigen, da. Weder wollte die Palästinenserführung Freiheit für die Muslime, noch Sicherheit für die Juden. Die Judenfeindschaft, sogar in Form des Judenhasses, wurde auf neuer Weise geschürt. Also da haben wir also den Antisemitismus, bevor überhaupt Israel existierte.